möchte auch meinerseits alle ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Ich rede über Kindererziehung. Wenn man selber Vater ist und über Kindererziehung spricht, macht man das mit einer gewissen Zurückhaltung. Ich habe ja selber auch mitgeholfen, 3 Kinder zu erziehen. Die sind unterdessen erwachsen und rückblickend, ja, müsste man sagen, vielleicht hätte man das oder dieses noch ein bisschen besser machen können. Aber ich möchte eigentlich über biblische Grundprinzipien reden im Blick auf Kindererziehung. Wie soll Kindererziehung überhaupt gestaltet werden? Ich habe, weil ich ja Dozent bin für Pädagogik, sicher über 100 Erziehungsbücher gelesen. Und da steht so vieles drin, Gegensätzliches, dass man am Schluss sagt, ja, wie soll ich es jetzt machen? Wie kann ich denn wissen, wie man Kinder erzieht? Ein Buch sagt es so, das andere so, das nächste so. Am besten, man liest gar nichts mehr und macht es irgendwie so, wie es einem gefällt. Und doch, wichtig ist zu beachten, dass unsere Kinder Geschöpfe Gottes sind. Gott hat sie uns anvertraut. Gott hat sie uns geschenkt. Und Kinder sind unendlich wertvoll. Jedes Kind ist mehr wert als die ganze Welt. Stellt euch mal das vor. Wenn man Kinder hat, ist das ein riesiges Kapital, das Gott in meine Hände gibt. Und jetzt ist die Frage, was soll ich denn beachten bei der Erziehung? Um das in rechter Weise zu sehen, haben wir mal zu fragen, wie geht Gott mit uns Menschen um? Gott hat uns erschaffen, Gott hat uns gemacht, deshalb weiß er am besten, wie man mit Menschen umgeht. Und wenn man nun in die Bibel schaut und fragt, wie geht Gott mit den Menschen um, sieht man, dass Gott die Menschen grundsätzlich liebt. Und das steht so in Römer 5, Vers 8, ich möchte das vorlesen. Gott aber erwies seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Gott hat uns Menschen lieb. Und deshalb hat er seinen Sohn Jesus Christus für alle Menschen in diese Welt gesandt und hat einen Weg aus der Sündhaftigkeit der Menschheit herausgezeigt in Jesus Christus. Also Gott liebt uns Menschen. Und Gott ist es, der uns zugewandt ist in seiner Liebe. Und genauso wie Gott uns Menschen liebt, sollen die Eltern ihre Kinder lieben. Also das Erste, was Eltern machen sollen, sind ihre Kinder lieben. Die meisten Eltern werden sagen, doch selbstverständlich. Herr Maurhofer, ich liebe doch mein Kind. Ich habe es abgeholt im Spital, dieses schnusige, herzige Kind. Und es war so herzig und hat mich angelächelt. Aber ich sage euch, Kinder werden älter. Und manchmal sind die gar nicht so schnusig und gar nicht so herzig und lächeln auch nicht so lieb, wie sie sollten. Und manchmal könnte man, ja, aber bitte liebt eure Kinder. Liebt eure Kinder. Und das ist ganz entscheidend, dass man sich mal entscheidet, ich liebe mein Kind. Das Zweite, Gott ist die höchste Autorität Himmels und der Erde. Jesus konnte von sich sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Um diesem alle Gewalt geschenkte Gott erwartet von uns Menschen Gehorsam. Ihm gehört alle Macht, also erwartet er von uns Gehorsam. Der eigentlichste Gehorsamschritt eines Menschen besteht darin, dass er Jesus als persönlichen Retter annimmt. Und weiter hat Gott uns Menschen die 10 Gebote geschenkt. Und die 10 Gebote sind ja eingeteilt in die 4 ersten Gebote. Da wird uns gezeigt, wie wir mit Gott umgehen sollen. Und die 6 weiteren Gebote, wie wir mit unserem Nächsten umgehen sollen. Und wenn wir diese Gebote beachten, leben wir nach den Ordnungen Gottes. Und Gott erwartet, dass wir diesen 10 Geboten gehorsam sind. Und dann noch der dritte Grund, warum gehorsam sein sollen. Gott hat einen Plan mit jedem Einzelnen. Ich kenne euch nicht, aber ich weiß eines. Gott hat mit euch einen Plan. Und damit dieser Plan Gottes im Leben eines Menschen sich erfüllen kann, muss ein Mensch Gott gehorsam sein. Und weil das so ist, dass eigentlich ein Mensch durch den Gehorsam Gott dient, soll ein Kind zum Gehorsam angeleitet werden. Interessant, ein Kind kann nicht gehorchen, es muss gehorchen lernen. Und was besonders zu beachten ist, dass von Jesus nirgends gesagt wird, dass er etwas gelernt hätte, außer er hat Gehorsam gelernt. Ist interessant. Ich habe nirgends gesehen, dass Jesus etwas gelernt hätte. Aber Gehorsam hat er gelernt. Das steht so in Hebräer 5, Vers 8. Warum ist denn Gehorsam so schwierig? Ihr müsst euch vorstellen, ein Kind hat einen Willen. Und wir wollen sehr dankbar sein, haben unsere Kinder einen Willen. Stellt euch mal vor, wenn ein Kind ständig fragen würde, was soll ich jetzt machen? Sondern Kinder, die haben einen starken Willen. So. Und jetzt sind sie am Spielen im Kinderzimmer und jetzt ruft die Mutter, Essen. So. Also das Kind will spielen und die Mutter essen. So, jetzt kommt es darauf an, wer gewinnt. Also ob das spielende Kind schreit aus dem Kinderzimmer, nein, und die Mutter sagt, mo. Also irgendwo merkt man, das Kind will spielen und die Mutter essen. Und das nennt man einen Konflikt. Vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt, kein Konflikt. Und jetzt muss die Mutter das durchziehen und sagen, und jetzt essen wir. Und das ist für das Kind gar nicht einfach, das Spielen zu verlassen und jetzt sich dem Essen zuzuwenden. Gehorsam muss gelernt sein. Es geht nämlich darum, dass ich meinen Willen dem Willen der Eltern unterordne. Leider hat August Hermann Frank, ein großer Pädagoge, gesagt, dass man den Willen des Kindes brechen soll. Das ist falsch. Wir sollen den Willen des Kindes abbiegen. So, das ist richtig. Also der Wille ja nicht brechen, stell dir mal vor, ein Kind mit einem gebrochenen Willen. Das ist ja obermühsam. Also, sondern es muss lernen, seinen Willen dem Willen der Eltern zu unterordnen. Und später sieht das so aus, dass ich als Mensch meinen Willen dem Willen Gottes unterordne. Oder? Das einfach abbiegen. Deshalb, wenn man in der Bibel über Kindererziehung spricht, steht enorm wenig über Kindererziehung. Aber es stehen die entscheidenden Dinge. Und das steht in Kolosser 3, Vers 20. Kolosser 3, Vers 20. Ich lese hier diesen Vers vor. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allen Dingen, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Von einem Kind wird gar nichts weiter erwartet, als dass es den Eltern gehorsam ist. Das ist schon wenig, das ist praktisch. Ich habe schon oft gedacht, die Bibel, die erwartet nicht so unendlich viel, aber sie erwartet das Entscheidende. Und jetzt ist meine Frage die. Wir haben gesehen, es gibt zwei Grundprinzipien im Blick auf die Erziehung. Das eine Grundprinzip, liebt die Kinder. Das andere Grundprinzip, leitet sie zum Gehorsam an. Das sind so die großen Prinzipien der Heiligen Schrift. Und wie setzt man diese Prinzipien jetzt ganz praktisch um im Alltag? Um das geht es ja. Eltern wollen praktische Hilfen haben, wie man das jetzt macht im Alltag. Wie liebe ich meine Kinder? Also wie zeige ich einem Kind, ich habe dich gern. Ich mag dich, schön, dass du da bist. Zunächst einmal liebe ich mein Kind in der Weise, dass ich meinen Ehepartner liebe. Denn ein Kind hat immer Vater und Mutter gleichmäßig gern. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie ein Kind aufwächst. Da ist der Vater, da ist die Mutter. Und ein Kind liebt beide gleich stark. Es spürt ja gar nicht, vielleicht kann der Vater sagen, aber hör mal, was jetzt deine Mutter gerade gesagt hat. Also, so einen dummen Spruch sagt nie. Ein Kind merkt das nicht und soll es gar nicht merken. Ist gar nicht entscheidend, dass es das merkt. Sondern in ihm soll eine tiefe Liebe zu beiden Elternteilen wachsen können. Und wenn sich Vater und Mutter lieben, entsteht eine harmonische Atmosphäre. Und diese Atmosphäre ermöglicht überhaupt eine liebende Erziehung. Das Zweite, ein Kind soll angenommen werden. Jedes Kind ist anders. Wenn man drei Kinder hat, staunt man, dass man drei so verschiedene Kinder haben kann. Also bei uns war wenigstens das so. Wir haben drei ganz verschiedene Kinder gehabt, gleichen Eltern und doch so verschieden. Und dass man jetzt jedes Kind gleich annimmt. Und nicht denkt, wäre das praktisch, wenn alle so wären wie das. Und dann ständig dieses Kind dem anderen vor Augen hält und sagt, wenn du nur so wärst wie deine Schwester oder so wärst wie dein Bruder. Und ich muss sagen, das gibt unnötig Spannung. Nehmt das Kind so an, wie es ist. Und vor allem nehmt die Mädchen als Mädchen an und die Buben als Buben an. Und sagt nie einem Kind, weißt, ich hätte lieber ein Mädchen gehabt oder ich hätte lieber einen Bub gehabt. Das soll ein Kind nie wissen. Wir nehmen die Mädchen als Mädchen an und die Buben sind Buben. Übrigens, Buben sind Buben, nur dass ihr das wisst. Das sind keine Mädchen. Und einige wollen aus den Buben Mädchen machen und aus den Mädchen Buben. Das ist also ganz komisch. Wir nehmen die Kinder so an, wie sie Gott uns geschenkt hat. Und wir bejahen auch die intellektuellen Fähigkeiten eines Kindes. Es ist manchmal traurig, dass einige ihr Kind unbedingt aufs Gymnasium haben möchten, ständig Druck ausüben und sagen, du bist einfach ein faules Kind und jetzt mach mal vorwärts. Und man merkt, sie nehmen das Kind in seinen intellektuellen Fähigkeiten nicht an. Bitte nehmt euer Kind an, so wie es Gott euch geschenkt hat. Es ist ganz entscheidend, dass ich das Kind annehme. Weiter ist es wichtig, dass ich dem Kind zeige, ich habe dich gern. Wie kann ich jetzt einem Kind sagen? Ich kann jetzt nicht einem Kind sagen, hör mal, nimm mal Platz, ich habe dich einfach gern. Dann rutscht es vom Stuhl und sagt sonst noch etwas. Also wie kann ich denn das machen? Ich kann einem Kind zeigen, ich habe dich gern, indem ich ihm in die Augen schaue. Kinder haben wunderbare Augen, das sage ich euch. Schaut sie mal an, ohne irgend nachzuhelfen, haben schöne Wimpern und so. Also das ist wunderbar. Schaut Kinderaugen an. Ihr werdet sagen, ja, wann kann ich dem Kind in die Augen schauen? Ganz einfach dann, wenn es mit euch spricht. Ihr braucht ja nicht immer auf die andere Ecke zu schauen, wenn hier das Kind spricht. Man könnte ja, wenn ein Kind mit mir spricht, ihn schnell anschauen, oder? Also wenn diese Möglichkeit würde ja bestehen. Oder am Tisch. Wir müssen ja nicht immer der Gabel nachschauen, ob sie den Mund trifft. Also wir können ja, wenn das Kind jetzt mit uns spricht am Tisch, können wir ihm in die Augen schauen. Ich kann nie mehr Liebe vermitteln, als wenn ich das Kind anschaue. Und einige haben sich angewöhnt, mit einem Kind zu sprechen und schauen in eine ganz andere Richtung. Das Zweite, ich zeige einem Kind Liebe, indem ich es ganz fest ab und zu an mich drücke. Achtet mal, ein Kind, wenn es noch ganz klein ist, trinkt von der Brust der Mutter, das ist ganz nah, also Körperkontakt nennt man das. Und wenn es älter wird, ist doch schön, wenn man ab und zu das Kind umarmt, es verküsst, ein bisschen noch Schmüserle mit ihm und so weiter. Einfach dem Kind zeigen, ich hab dich gern, ich mag dich. Das kann man am Abend machen, man hat mit dem Kind gebetet und dann fährt man ihm noch so ganz lieb durch die Haare, streichelt das Kind, verküsst es und dann verabschiedet man sich, um zu zeigen, ich hab dich gern. Mir ist aufgefallen, ich war mal in einer Familie, da waren drei große Buben, die gingen ins Gymnasium und dann kamen die alle herein, war in meinem Gespräch und dann haben alle die der Mutter einen Kuss gegeben, bevor sie gegangen sind, so 17, 18-jährige Buben, der Mutter einen Kuss gegeben und sind verschwunden. Warum hören wir auf, in den Familien uns zu verküssen? Es gibt so viele Kinder, die brauchen auf den Pausenhöfen Schmusereien, weil sie vermissen, dass sie zu Hause in die Arme genommen werden, dass man ihnen Küsse gibt und dann tun wir wüst und sagen, das ist unbiblisch, was sie machen auf dem Pausenhof. Aber ist es vielleicht nicht auch unbiblisch, was wir machen zu Hause? Dass wir zu wenig körperliche Nähe dem Kind geben. Klar, ein Teenager hat es zum Teil nicht mehr gerne, dass er verküsst wird und so, das weiß ich ja auch. Da müssen wir auch vernünftig sein. Aber manchmal hat er es furchtbar gern, wenn man ihn so am Rücken kratzt und so weiter. Und dann macht das, oder? Einfach, dass man irgendwie doch den Körperkontakt pflegt und vielleicht beim Zu-Bett-Gehen sich trotzdem noch einen Kuss gibt und einfach, dass Beziehungen da sind. Und liebe Väter, gebt immer korrekt mit euren Töchtern um. Auch mit den Augen. Und liebe Mütter, geht immer korrekt mit euren Söhnen um. Auch mit den Augen. Das sind nicht Sexualobjekte, das sind Kinder. Das ist ganz entscheidend wichtig. Und ab und zu brauchen Kinder auch konzentrierte Aufmerksamkeit. Das heißt, ich schenke meinem Kind Aufmerksamkeit und die gehört jetzt nur dem Kind. Ich war junger Pastor und hatte sehr viel, immer Seelsorge und die Gemeinde hat mich gefordert und so weiter. Und dann habe ich einfach immer einen Wochenabend eingeplant, da hatte ich Zeit für meine Kinder. Und dann wurde wieder angerufen, Herr Mauerhofer, ist eine dringende Seelsorge, können Sie nicht kommen, habe ich gesagt, Entschuldigung, ich habe schon etwas Dringenderes abgemacht, aber ich habe nicht gesagt, was. Ich habe nicht gesagt, ich muss mit meinen Kindern Türme bauen, die einstürzen, ich muss mit meinen Kindern da am Boden herumkriechen und so weiter. Nicht, habe ich nicht gesagt. Aber ich muss euch sagen, das habe ich nur einige Jahre machen können. Ich krieche heute nicht mehr mit meinen Kindern herum, nur dass ihr das wisst. Ihr könnt nämlich gar nicht so lange herumkriechen, oder? Wir können ja gar nicht so lange dem Kind konzentrierte Aufmerksamkeit schenken. Das geht ja nur vielleicht 11, 12 Jahre. Und dann sind die Jahre vorbei. Und ihr müsst doch einem Kind zeigen, ich schenke dir das Wichtigste, was ich habe. Und das ist Zeit. Dass ihr heute Nachmittag seid, freut mich riesig, dass ihr da seid. Ihr habt ja fast keine Zeit gehabt, oder? Ja, klar. Ich staune, dass ihr da seid. Und genauso ist das auch mit dem Kind. Man hat, das Kind ist da und bitte nehmt doch euch in der Woche vielleicht ein Zeitfenster und sagt, und jetzt habe ich ganz klar Zeit nur für das Kind. Vor allem ihr Väter. Die Mütter tun ja sowieso mit den Kindern immer herum. Aber ihr Väter, viele Väter denken, das kann ich der Mutter delegieren, das macht alles die Mutter. Wo seid ihr, liebe Väter, bei der Erziehung? Es braucht doch ein Zeitfenster, wo ich jetzt als Vater Zeit habe für die Kinder. Und macht auch gemeinsame Ferien. Üder schön. Wenn der Vater mal Zeit hat in den Ferien, sich mit den Kindern beschäftigt und die ganze Familie zusammen ist. Wir brauchen diese Zeitfenster, wo wir dem Kind sagen, du bist wertvoll in meinen Augen. Ich habe Zeit für dich. Du bist ein Geschenk vom Himmel bei uns in unserer Familie. Und noch etwas, habt Achtung vor dem Kind. Ein Kind sieht so schnusig und herzig und dann noch ein bisschen älter, wenn es wird, aus. Bitte habt Achtung und Respekt vor eurem Kind. Worin zeigt sich das? Ich rede so mit dem Kind, wie ich wünsche, dass es mit mir redet, wenn es in der Pubertät ist. Eine Mutter kam mit ihrer Tochter zu mir in die Seelsorge und hat gesagt, Herr Mauerhofer, es ist enorm, wie diese Tochter, welches Vokabular die braucht, um mit mir zu reden. Die sagt mir ab und zu, du bist doch eine blöde Kuh. Die sagt mir ab und zu, du spinnst einfach. Die sagt mir ab und zu, und dann hat die Tochter nur so ganz merkwürdig zur Mutter geschaut und gesagt, Mutti, das habe ich alles bei dir gelernt. Das hast doch du mir alles gesagt. Du hast mir doch gesagt, du bist eine dumme Kuh. Du hast mir doch gesagt, spinnst du? Das habe ich alles bei dir gelernt. So wie man in den Wald ruft, kommt das Echo zurück. Und dann staunt man, wenn das Echo kommt. Wie reden wir? Welchen Wortschatz braucht ihr bei euren Kindern, wenn ihr mit ihnen redet? Und ich kann euch sagen, Kinder können einem enorm in Schoß bringen. Aber ich bitte euch, macht einen Bund mit eurem Mund. Sagt nie einem Kind, spinnst du eigentlich? Das sagt man nicht, prinzipiell nicht. Ich habe das nie gehört von meinen Eltern, nie. Und ich habe nie so erniedrigende Ausdrücke gehört von meinen Eltern. Und ich muss in vielen Familien, muss ich Müttern zuhören, die erniedrigende Ausdrücke brauchen, wenn sie mit ihren Kindern reden. Und ich frage mich dann, wo ist die Achtung? Wo ist die Achtung? Dieses Kind wird all diese Sätze aufsaugen und einmal alle wieder herauslassen. Und dann staunt man, wie frech ein Kind sein kann. Aber war ich nicht frech auch mit dem Kind früher? War das Liebe? Und noch etwas. Ab und zu ist es so, dass uns ein Kind anlügt. Schon tief traurig, aber wahr. Und bitte, liebe Mütter, dann hält einen langen, unvorbereiteten Vortrag, dass man nicht lügt. Also das können Mütter, ich staune. So ungefähr 10 Minuten ohne Papier und einfach einen Vortrag halten. Und das macht gründlich und sagt, das geht nicht und das ist vor Gott nicht richtig und man lügt nicht und das ist einfach vor, ja, so. Und dann bitte, wenn ihr das gemacht habt, schenkt ihr eurem Kind wieder das volle Vertrauen. Und ihr fragt nie ein Kind, lügst du mich jetzt an oder sagst du jetzt die Wahrheit? Wisst ihr, was das ist? Misstrauen. Habt nie Misstrauen gegen eure Kinder, bitte. So zerstört ihr die Beziehung zu diesem Kind. Sondern schenkt dem Kind immer ein ganzes Vertrauen. Und wenn ihr wieder merkt, dass es lügt, haltet wieder einen Vortrag. Aber schenkt nachher wieder das ganze Vertrauen. Wir lieben ja ein Kind, habe ich gesagt. Aber jetzt müssen wir dem Kind zeigen, woher die Quelle dieser Liebe ist. Die Quelle dieser Liebe, das bin nicht ich, sondern die Quelle dieser Liebe, das ist Jesus. Und deshalb zeige ich dem Kind, wer Jesus ist, die eigentliche Quelle dieser Liebe. Und ich erzähle dem Kind anhand schöner Bilderbücher, wer Jesus ist. Ich mag mich noch ganz gut erinnern, als ich meine Kinder jeweils ins Bettli getan habe. Es gibt ja so schöne Bilderbücher mit Gestalten, die so schöne große Augen haben und so. Und dann habe ich dem Kind jeweils am Abend eine biblische Geschichte erzählt. Und auch Christine zwischendurch. Und wir haben das, einfach das Kind soll Jesus kennenlernen. Ich habe schon oft gedacht, warum sind die Evangelien so langfädige Erzählungen? Habt ihr das auch schon gedacht? Also, warum, es hätten doch mehr Predigten von Jesus drinstehen sollen oder irgendwie. Nein, das ist deshalb, ein Kind kann nur über die Erzählung Jesus kennenlernen. Und achtet mal, wie viele Erzählungen in den Evangelien sind. Und das Kind kann dadurch, durch diese Erzählungen, Jesus kennenlernen. Wer dieser Jesus ist, erzählt dem Kind, so dass das Kind zuletzt Jesus wie vor sich sieht. Ah, das ist Jesus. Und schließlich auch zeigen dem Alter entsprechend, dass er ja für uns dann in den Tod gegangen ist. Aber es soll eine Beziehung bekommen zu Jesus. Es soll Jesus kennenlernen. Und noch etwas. Wenn ich über Jesus rede, wird dem Kind gezeigt, wer er ist. Und ich sage, und ich habe eine persönliche Beziehung zu diesem Jesus. Und wenn das, was es aus der Bibel hört, und das, was es erlebt von mir, wenn das identisch ist, kann es nach und nach an Jesus glauben. Wenn es aber über Jesus Dinge hört, die in unserer Familie total nicht gelebt werden, hat es Mühe, sich Jesus zuzuwenden. Ich kann es nicht so richtig beschreiben, aber wenn also das, was ich erzähle, mit dem, was es erlebt, übereinkommt, kann es sich Jesus öffnen. Wenn ich aber das erzähle und es erlebt etwas ganz anderes zu Hause, im Streit und man schreit einander an und ist obermühsam, kann es sich wie dem nicht öffnen, was ich erzähle. Noch etwas. Wenn ein Kind sich geliebt weiß, dann kann es sich selber nach und nach annehmen. Ich rede nicht über Selbstverwirklichung, das ist total etwas anderes. Ich rede über Selbstannahme. Es ist doch wichtig, dass ein pubertierendes Mädchen so mit 15-jährig vor den Spiegel stehen kann und sagen, bin ich wunderbar. Und nicht sagen muss, wer schaut mich da an? Sehe ich so aus? Nein, eine gesunde Selbstannahme. Ich kenne Menschen, die haben sich nie richtig annehmen können. Die haben immer Mühe mit sich selber. Immer wenn sie sich anschauen, denkt sie, ja, was hat da Gott gemacht? Statt dass ich mich selber annehmen kann. Ein geliebter Mensch kann sich selber annehmen. Und aus der Selbstannahme wächst eine Leistungsmotivation. Geliebte Menschen können enorm intellektuelle Leistungen erbringen in der Schule. Also wenn Kinder nicht richtig aufpassen konnten, also ich war ja einige Jahre Lehrer, habe ich immer gemerkt, die fühlten sich zu Hause nicht richtig geliebt. Die hatten Spannungen von zu Hause, haben die ins Schulzimmer mitgebracht. Geliebte Kinder, die haben mir getrost angeschaut, geborgen im Quadrat. Und jetzt konnten sie sich öffnen mir und konnten mir zuhören, was ich ihnen beibrachte und konnten das aufnehmen. Intellektualität hat etwas mit Geborgenheit zu tun. Ein Kind, das sich geliebt weiß, ist intellektuell stärker als ein Kind, das nicht geliebt weiß. So einige Gedanken über Liebe in der Erziehung. Und jetzt, wie leite ich ein Kind zum Gehorsam an? Ich kann ein Kind nur dann zum Gehorsam anleiten, wenn das Kind Respekt und Achtung hat vor mir. Und ich kann einem Kind nicht sagen, hör mal, du musst vor mir Respekt und Achtung haben, möglichst laut reden, dass die Nachbarn noch mithören können. Also ich muss sagen, nein. Respekt und Autorität hat ein Kind dann, wenn ich Autorität ausstrahle. Und wann strahlt ein Vater oder eine Mutter Autorität aus? Sie strahlt dann Autorität aus, wenn sie der höchsten Autorität, nämlich Gott, gehorsam ist. Dann schenkt Gott dem Vater und der Mutter Autorität. Denn nur Gott hat Autorität. Und wenn ich Gott gehorsam bin, schenkt mir Gott Autorität in der Erziehung. Ich war als Lehrer, also ich habe das Studium gemacht und dann habe ich zwischendurch Stellvertretung gemacht und ich bin so in einen Ort gekommen. Dann hat mir der Schulkommissionspräsident angerufen und gesagt, die Klasse, die Sie jetzt übernehmen werden, hat leider den Lehrer kaputt gemacht. Er konnte nichts mehr anfangen mit Ihnen und einfach, dass Sie das wissen, wenn Sie ins Schulzimmer kommen. Habe ich gedacht, habe ich einen Blödsinn gemacht, dass ich diese Klasse jetzt da 2-3 Monate führen soll. Ich kam in das Schulzimmer, die Kinder saßen auf den Tischen statt auf den Stühlen und ich war einfach einer zu viel im Schulzimmer. Ich wusste, ja, war einfach einer zu viel. Und dann habe ich gedacht, Herr Jesus, ich bin dir gehorsam und ich habe Autorität und in deinem Namen sage ich, habe gesagt, alle gehen jetzt ab den Pulten und nehmen Platz auf den Stühlen. Alle sind von den Pulten gegangen und haben den Stühlen Platz genommen. Ich habe später ein Mädchen aus der Klasse gefragt, warum habt ihr Platz genommen? Dann hat mir das Mädchen gesagt, wir mussten. Wir mussten. Ja, Gott war gnädig im Quadrat. Wir mussten. Warum? Weil ich Autorität hatte. Gott gab mir diese Autorität. Und viele Eltern machen sich Autorität, statt dass sie sich beschenken lassen von Autorität. Sie meinen, Autorität hätten sie, wenn sie möglichst laut reden und möglichst eindringlich reden und dann hat man Autorität. Nein, Autorität hat man in der Beziehung zu Gott. Und ein Kind achtet Eltern, die Autorität haben. Und noch etwas, wenn wir Kinder erziehen, sollen Vater und Mutter am gleichen Strick ziehen. Das heißt nicht, das eine dort und das andere hier. Das wäre auch am gleichen Strick. Nein, ich meine am gleichen Strick auf die gleiche Seite. Mir fällt auf, in vielen Familien, da sitzt man am Tisch und dann gibt die Mutter eine Anweisung. Dann sagt der Vater, hättest du das auch freundlicher machen können. Dann gibt der Vater eine Anweisung, sagt die Mutter, das hast du ebenso unfreundlich gemacht. Oder, und dann ständig Schlagabtausch. Ständig Schlagabtausch. Wenn die Mutter etwas sagt, kommentiert der Vater. Wenn der Vater etwas sagt, kommentiert die Mutter. Ständig Schlagabtausch. Man zieht nicht am gleichen Strick auf die gleiche Seite. Man stellt sich ständig vor den Kindern bloß. Also ich habe schon oft gedacht, schämen sich solche Eltern nicht? sich ständig bloßzustellen vor den Kindern. Wenn die Mutter etwas sagt, muss der Vater einen Kommentar geben. Wenn der Vater etwas sagt, muss die Mutter einen Kommentar geben. Das ist doch nicht nötig. Wir müssen uns ja gar nicht kommentieren. Ich habe das auch gemerkt in unserer Ehe, dass wir dazu neigen, so Kommentare zu geben. Und dann haben wir uns das versprochen, ich weiß noch im Schlafzimmer, haben wir uns in die Hand versprochen, ich gebe keinen Kommentar mehr, Christine, wenn du etwas gesagt hast. Und Christine hat gesagt, und Armin, ich gebe keinen Kommentar mehr, wenn du etwas gesagt hast. Und dann musste ich eine der schwierigsten Turnübungen lernen in meinem Leben, die es überhaupt gibt. Ich musste nämlich auf meinen Mund sitzen. Mir kamen immer gerade noch so gute Ideen. Und dann musste ich schweigen, ich habe es ja versprochen, dummerweise. Also, hört doch auf zu kommentieren. Ich mag noch gut erinnern, die drei Kinder, die wir hatten, haben angeklopft beim Studierzimmer, kamen hinein, eine Kolonne, und hat gesagt, Vati, dürfen wir das? Sag ich, was hat's Mutti gesagt? Haben sie gesagt, das ist doch nicht interessant, Vati, was das Mutti gesagt hat. Wichtig ist, dürfen wir das? Sag noch einmal, also was hat es Mutti gesagt? Haben sie gesagt, Vati, du bist ein selbstständig denkender Mann. Du brauchst doch nicht so abhängig zu sein. Habe ich gesagt, es bleibt dabei, ich will zuerst hören, was hat die Mutter gesagt, und dann gebe ich erst die Antwort. Dann sind alle umgedreht und haben gesagt, Vati, mit dir ist nichts anzufangen. Also ja, zum Glück, mit mir ist nichts anzufangen. Bitte zieht am gleichen Strick. Sonst weiß ein Kind in der Pubertät genau, für das muss ich die Mutter fragen und für das muss ich den Vater fragen. Der Vater ist ein bisschen weicher, die Mutter ein bisschen anders und so. Oder umgekehrt, je nachdem. Und bitte, bitte zieht am gleichen Strick. Sonst werdet ihr nie das Ziel erreichen. Sonst werden die Kinder gerade in der Pubertät euch gegeneinander ausspielen. Und werden sagen, du Vati, die Mutti ist dann lieber als du. Und dann beginnt das. Das ist ganz gefährlich. Und noch etwas, wenn wir Kinder zum Gehorsam anleiten wollen, müssen wir beharrlich sein. Das heißt, überlegt euch, bevor ihr von einem Kind etwas verlangt, ob ihr das wirklich verlangen wollt oder nicht. Klar, ihr könnt das euch nicht immer so langfertig überlegen, wie ich das jetzt auf der Kanzel mache. Aber ich weiß Folgendes. Es gibt Mütter, die befehlen ihren Kindern etwas. Und wisst ihr, wer es am Schluss macht? Die Mutter. Das hat das Kind schon vorher gewusst, dass die Mutter den Namen verwechselt hat. Die Mutter heißt Elian und die Tochter heißt Heidrun. Und sie hat gesagt Heidrun und dabei hat sie sagen können Elian. Oder? Man muss nur auf das WC gehen und singen und so. Und lange genug irgendwie sich wo verschlaufen. Und die muss gemacht sein, die Arbeit. Also macht es doch die Mutter. Das ist doch klar. Also bitte, wenn ihr einen Befehl gebt, dann muss das Kind den auch ausführen. Bitte, sonst nicht. Sonst wird das Kind immer schauen. Macht es nicht wieder die Mutter. Macht es nicht wieder der Vater. Und noch etwas. Es ist so, dass ihr nicht Befehle aneinander reihen sollt. Da kommt ein Kind heim, seine Schuhe, die jagt es irgendwo in eine Ecke, den Mantel wirft es sowieso hin. Und so, und dann geht er mit dem Kind und sagt, und jetzt stellst du mal deine Schuhe richtig hin, den Mantel hängst du auch richtig auf. Und übrigens, wo ist jetzt deine Tasche? Du weißt genau, wo die hingehört. Drei Befehle hintereinander. Schuhe richtig hinstellen, Mantel aufhängen und dann noch, ja. Das kann ein Kind nicht behalten. Es kann es schon behalten, aber bitte gebt immer nur einen Befehl. Bitte, bitte. Und den Rest macht ihr sowieso selber. Es muss nur die Schuhe richtig hinstellen. Und alles andere macht ihr selbst. Den Mantel, den hängt ihr selber auf. Und die Tasche, die nehmt ihr selber ans richtige Ort. Aber bitte, die Schuhe stellt das richtig hin. Aber das macht es wirklich. Also wirklich. Bitte nicht Kettenbefehle. Also da sind Mütter, also die können das katastrophal. Also so Kettenbefehle geben. Und sie wissen ganz genau, wir müssen sowieso die Hälfte selber machen. Ja, Es gibt einige, die erleben wie die Kinder nicht so richtig Spuren. Man befiehlt etwas und das Kind irgendwo will nicht so richtig gehorchen. Und dann schaltet man in den ersten Gang. Also das tönt dann schon ein bisschen anders, die Befehl. Und das Kind weiß ganz genau, die Mutter muss noch mehr schalten. Das ist also noch gar nichts. Dann schaltet die Mutter in den zweiten Gang. Das ist sowieso gewöhnlich, also zweiter Gang. Dann schaltet die Mutter in den dritten Gang, dass die Nachbarn hören auch mit, oder? Nachbarschaft hört mit, könnte man sagen. Und jetzt sagt man es in einer Lautstärke, die Frauenstimmen oft nicht passend sind, aber man hört es überall. Und jetzt weiß das Kind, jetzt muss ich es machen. Also, roter Kopf bei der Mutter und so, jetzt muss ich es machen. Aber wisst ihr, was passiert? Das Kind merkt sich, wann es die Mutter ernst meint. Und dann muss man immer so Gang schalten. Also die Mütter sind immer am Gang schalten, den ganzen Tag. Wenn man es normal sagt, passiert nichts. Nur wenn man im dritten Gang ist. Und übrigens tut das euren Nerven nicht gut, nur dass ihr das wisst. Denn wenn man im dritten Gang ist, geht sehr viel Adrenalin ins Blut. Und dann habt ihr anschließend ein bisschen mit dem Herz, das ihr nur wisst. Und ihr seid ganz erschöpft und habt Kopfweh. Es macht nichts, nur das Adrenalin baut sich ab, nur dass ihr das wisst. Und dann seid ihr wieder normal. Also bitte hört auf mit dieser Gangschalterei. Es gibt ein Büchlein in meinem Büchergestell. Warum schreist du so, Mama? Wir haben heute viele schreiende Mütter. Viele schreiende Mütter. Und wenn ich sie frage, warum schreist du? Ja, dann gehorchen die Kinder erst. Sag ich, du hast sie so trainiert. Die würden nämlich auch gehorchen, wenn du ganz normal sprichst. Das müssen wir beibringen dem Kind. Nicht erst, wenn ich im dritten Gang bin, soll das Kind gehorchen, sondern wenn ich normal rede. Übrigens, ich habe gesagt, dass man ein Kind lieben soll. Ist das liebenswürdig, wenn eine Mutter so mit rotem Kopf schreit? Fühlt sich ein Kind dann so richtig mal wieder geliebt? Nein, abgelehnt fühlt es sich. Schon deshalb dürfen wir ein Kind nicht anschreien, weil sich ein Kind abgelehnt fühlt, wenn ich es anschreie. Wir schreien unsere Kinder nicht an, kommt nicht in Frage. Wir waren zu Hause 7 Kinder. Ich hatte liebe Eltern. Wenn die zu schreien begonnen hätten, die wären aus dem Schreien gar nicht mehr herausgekommen. 7 Kinder, muss ich euch sagen, das gibt zu schreien. Aber ich habe meine Eltern nie schreien hören. Die haben normal mit uns gesprochen und gesagt, Armin, das machst du und du, Erich, du machst jetzt das und du, Martin, das und Lydia und so. Wir haben das gemacht, weil sie normal waren und weil sie uns geliebt haben. Das ist irgendwie eine moderne Zeiterscheinung, diese Schreierei. Bitte hört auf damit. Ab heute fertig geschrien. Und wo müssen die Kinder gehorsam lernen? Einmal bei der Zimmerordnung. Sie müssen lernen, ihr Zimmer aufzuräumen. Dann müssen sie auch lernen beim Schlafen gehen, dass wenn man gesungen hat, gebetet hat, Geschichte erzählt hat, gut nachgesagt hat, dass man jetzt nicht mehr herumkurft. Oder unsere Kinder sind plötzlich wieder herumgekurft und hatten noch Durst oder ich weiß auch nicht was. Einfach, dass sie lernen und jetzt bleibt man im Bett. Das müssen die lernen. Dann das Verhalten am Tisch. Ich muss euch ehrlich sagen, ich komme ja aus dem Kanton Bern und man spricht ja von uns, dass wir etwas langsam sind. Aber als unsere Kinder klein waren, haben wir gestartet, ich habe gebetet. Und dann haben wir gestartet mit dem Essen und dann haben wir gegessen. Ich wollte nicht, dass ein Kind davonläuft, während wir essen. Kommt nicht in Frage. Die turnen nicht in der Wohnung herum, jetzt essen wir. So. Und dann haben wir noch zusammen am Schluss gesungen, gebetet und dann durften sie weg. Und ich muss euch sagen, es ist manchmal für ein Kind wie eine Qual, so lange am Tisch zu sitzen. Und deshalb mussten wir zügig essen. Klar, es war nicht so gesund, aber immerhin, es war familiär ausgerichtet. Aber ich sehe viele, die essen ganz gemütlich und die Kinder verzweifeln fast am Tisch und das ist katastrophal. Bitte macht doch das nicht, quält doch eure Kinder nicht. Und dann wird noch ein ganzes Kapitel gelesen aus der Bibel, das man fast herumtunt. Also bitte, einfach normal. Ich bin ganz für Bibellesen nach dem Essen. Also, ich muss mich richtig verstehen. Aber quält eure Kinder nicht. sondern alles in einem normalen Rahmen. Und jetzt, wenn ein Kind auf euch gehört habt, gebt ihm doch anerkennende und lobende Worte. Und sagt, hast du das jetzt lieb gemacht? Ei, dass du das Geschirr da hinübergestellt hast zum Geschirrspüler und das andere Kind hat es in den Geschirrspüler gestellt. Vielen Dank, und dann gibt man schnell einen Kuss. Achtet mal, viele Eltern reden nur über das Negative. Das Positive ist immer selbstverständlich. Wenn ein Kind gehorcht, sagt man nichts. Wenn es nicht gehorcht, macht man einen Tamtam. Wisst ihr, was man verstärkt? Das Nicht-Gehorchen. Ich habe einen jungen Burschen gehabt, kam zu mir in den Unterricht und dann hat der Vater mit mir ganz ernst geredet, dass er so schlechte Musik hört. Und er hat mit dem Sohn schon so oft über diese schlechte Musik gesprochen. Dann habe ich mit dem Sohn geredet, so ganz ernst, wie das ein Pastor macht, und gesagt, hör mal, also ich finde diese Musik auch nicht gut. Dann hat mir dieser Sohn gesagt, ich auch nicht. Aber es ist das einzige Thema, das ich mit meinem Vater habe. Deshalb höre ich sie weiter. Das ist das Einzige, worüber der Vater mit mir spricht. Und wenn ich aufhöre, diese Musik zu hören, haben wir kein Thema mehr. Liebe Väter, redet ihr auch mit euren Kindern? Oder redet ihr nur dann mit euren Kindern, wenn sie etwas Negatives machen? Oder könnt ihr auch mal lobende Worte finden für eure Kinder? Anerkennende Worte. Ihnen sagen, das war jetzt wunderbar, was du gemacht hast. Und dass du immer so lieb in die Jungscharen mitkommst. Ei, das ist doch toll von dir. Und so weiter. Bei einigen ist das alles selbstverständlich. Nur wenn das Kind nicht in die Jungschar kommen will, mercy. Aber wenn es sonst langs kommt, selbstverständlich. Noch etwas. Es braucht auch ermutigende Worte in der Erziehung. Ein Kind hat etwas nicht so richtig verstanden, will gehorchen, aber hat alles hat's falsch gemacht. Also wirklich falsch. Und dann sagt man nicht, du bist einfach blöd. Du kannst das nicht, es ist los mit dir. Sondern dass man sagt, hör mal, du hast das wohl nicht ganz richtig verstanden. Aber das kannst du schon. Das ist doch für dich kein Problem. Komm, ich zeig's dir noch einmal. So und so geht das und so, gell, das kannst du doch. Und sauber und glatt, das Kind kann das. Ermutigt eure Kinder und entmutigt sie nicht immer. Ich denke hier an einen Bub in meiner Schulklasse, der war eigentlich ein Begabter in der Mathematik, aber hat immer so schlechte Prüfungen geschrieben. Dann habe ich ihn mal gefragt und gesagt, was ist los mit dir? Warum schreibst du so schlechte Prüfungen? Hat er mir geantwortet, die Tränen sind ihm über die Wangen gelaufen. Mein Vati hat mir gesagt, du bist zu dumm zum Rechnen. Solche dumme Aussagen. Entmutigend im Quadrat. Bitte entmutigt eure Kinder nicht. Jetzt ist es aber so, dass ab und zu Kinder nicht gehorchen. Richtig sagen, nein, mache ich nicht. Und dann bitte ich euch, wenn ein Kind das macht, soll sich das Kind ein bisschen beruhigen, übrigens ihr auch. Und dann redet man ganz ernst mit diesem Kind und sagt, hör mal, ich erwarte von dir Gehorsam. Und das musst du lernen und ich akzeptiere nicht, dass du mir einfach sagst, nein, kommt nicht in Frage. Sondern dass wir ganz ernst jetzt mit dem Kind reden. Und wenn die Mutter das erlebt, soll die Mutter mit dem Kind reden. Und wenn der Vater das erlebt, dann soll der Vater mit dem Kind reden. Achtet mal. Reden ist ganz entscheidend wichtig, denn mit einem pubertierenden Kind bleibt euch nur noch das Reden und nichts anderes mehr. Und wir haben es so gehalten, Christine und ich haben ein bisschen ausgetauscht. Und wenn ein Kind etwa so 10 oder noch mehr Mal einfach gesagt hat, nein, dann haben wir das Kind zu mir ins Studierzimmer genommen. Und dann saß es allein dort im Stuhl drüben und Christine und ich auf der anderen Seite und haben gesagt, hör mal, so geht das nicht. Bei uns sagt man nicht, nein, du musst lernen zu gehorchen. Wir wissen, das ist schwer. Aber jetzt fragen wir dich, warum sagst du in letzter Zeit immer nein? Was ist los? Was bewegt dich? Und wisst ihr, was die Kinder am meisten gesagt haben? Wir wissen selber nicht. Das war eine Antwort. Also wir wissen selber nicht. Und dann haben wir Folgendes gesagt. Wenn du das noch einmal machst, einfach sagen Nein und so protzig Nein sagst, wird entweder Mutti das erlebt oder ich als Vater werden dir 3 Schläge auf den Hintern geben. Das geht bei uns so nicht. Das nennt man Körperstrafe. Ich weiß, in Deutschland ist Körperstrafe verboten. Ich weiß, in der Schweiz ebenso. Und ich weiß auch, warum. Ihr könntet ins Spital gehen nach Tübingen, auf die Kinderabteilung. Und ihr würdet dort viele Kinder sehen, die von den Vätern oder von einer Mutter so geschlagen wurden, dass sie fast nicht überleben. Das ist eine Katastrophe. Und ich verstehe, dass die Regierung gesagt hat, so nicht mehr. So nicht mehr. Wir müssen die Kinder schützen. Aber nach biblischer Lehre ist Körperstrafe biblisch. Und deshalb sage ich 3 Schläge auf den Hintern. Ich sage nicht 20. Es gibt einige, die sind so wütend über das Kind und so im Schuss und sagen, dir will ich das zeigen und jetzt ist mal genug. Und dann fangen sie an, auf das Kind einzuschlagen und können nicht mehr aufhören. Das ist das traurigste Thema, das es in gläubigen Familien gibt. Väter, die ihre Kinder verprügeln statt bestrafen. Ich wurde von meinen Eltern, früher war das noch möglich, dass man die Kinder bestrafen darf körperlich. Ich wurde nie verprügelt, ich wurde nur bestraft. Das ist ein riesiger Unterschied. Bestrafen heißt, das Kind lenkt anschließend ein und weint und sagt, es tut mir leid. Verprügeln heißt, das Kind bekommt Hass gegen die Eltern. Und sagt, du, dir will ich das alles mal heimzahlen. Ich habe ein Kind gehabt, das hat die Eltern geschlagen mit einem bestimmten Alter, weil sie verprügelt wurde als Kleinkind. Wir dürfen nicht unsere Kinder verprügeln. Wir dürfen sie höchstens bestrafen. Und auf 3 zählen, das können alle Erwachsenen. Könnt ihr selber laut zählen? 1, 2, 3. Das ist schon erledigt. Einige fangen an und sind dann so im Schwuss und können nicht mehr aufhören. Bitte, hört auf. Und ich habe nicht gesagt, dass die Körperstrafe die eigentliche Strafe ist. Ich habe meine Kinder sehr wenig körperlich bestraft. Unwahrscheinlich wenig. Wenn ich so zusammenzähle, die Buben vielleicht so 5, 6 Mal, das Mädchen vielleicht einmal. Warum? Wenn das Mädchen vor die Damaris zu uns kommen musste und auf dem Stuhl Platz nehmen musste, die hat gerade sofort zu weinen begonnen und gesagt, Vater, die Mutter, ich will wieder ein Liebes sein. Bei den Buben war das ein bisschen anders. Muss ich euch schon sagen. Die haben uns entsprechend angeschaut, so lustig. Also, wir haben auch ernst geredet, aber es waren eben Buben, ja. Bitte droht dem Kind nicht immer mit Körperstrafe. Wenn du das jetzt machst, dann versetze ich dir 2, 3 Schläge. Bitte mach das nie. Nicht mit Körperstrafe drohen. Das ist falsch. Ich habe gesagt, wann wir in unserer Familie über Körperstrafe gesprochen hatten. Nach 10-maliger mündlicher Ermahnung und nur gemeinsam haben wir über Körperstrafe gesprochen. Nur gemeinsam, nie allein. Und ich kenne Eltern, die ständig sagen, jetzt gebe ich dir dann einen Tatsch. Wenn du das noch einmal machst, dann bekommst du einen Tatsch. Falsch. Bitte mach das nicht. Und das Kind bekommt meistens keinen Tatsch. Das sind alles nur leere Worte. Wir wollen doch nicht ständig mit etwas drohen, das wir dann nicht machen. Und das verletzt das Kind innerlich. Noch etwas, was mich bewegt, ist, einige sagen, ich werde mein Kind nie körperlich bestrafen. Aber sie nehmen dann Strafmittel, die noch fürchterlicher sind. Zum Beispiel kann eine Mutter sagen, du hast jetzt mich als Mutter derart verletzt, ich rede ab jetzt nicht mehr mit dir. Und dann kann man nicht einmal mehr sagen. Fertig, jetzt ist fertig. Ich muss euch sagen, wenn ihr bei den Kindern eine Nacht lang mal wachen wollt und ihr die Hand halten, dann müsst ihr eure Kinder so bestrafen. Die bekommen nämlich plötzlich Angst, dass sie aus der Liebe der Mutter herausgefallen sind. Und sie werden enorm Schlafstörungen bekommen, diese Kinder. Bitte plagt nicht eure Kinder mit Liebesentzug. Das ist die gefährlichste Strafe und wird heute sehr viel angewandt in der Kindererziehung. Dass man einfach schweigt. Und noch etwas, wenn ihr einem Kind ein Versprechen gemacht habt und gesagt, du, wir gehen in die Stadt und kaufen dir schöne Kleider, dann werden diese schönen Kleider gekauft. Man macht das nicht rückgängig. Und sagt nicht, weil du so blöd getan hast, gehen wir jetzt nicht. Das verletzt ein Kind. Bitte helft einem Kind, dass es sich in rechter Weise entfalten kann. Und zur Gehorsamerziehung gehört auch noch, dass ein Kind mithelfen sollte im Haushalt. Bei uns zu Hause, wir waren 7 Kinder. Ich wusste ganz genau, was ich zu machen hatte. Im Winter hatte ich immer das Holz vom Estrich zu holen und dann in eine Holzschachtel zu werfen und dann zu schauen, dass genügend Zeitungen da sind, um zum Anzünden, den Kohleofen, den wir hatten und so weiter. Und dann musste ich immer am Mittag den Tisch, also die Küche aufwischen, das war mein Ämtli und so weiter. Es gibt Kinder, die haben zu Hause nie ein Ämtli. Das macht alles die Mutter. Und nur ab und zu haben sie einen Befehl. Könnte man das nicht so einteilen, dass ein Kind das Geschirr zum Geschirrspüler stellt, das andere wischt die Küche auf, ein anderes hilft sonst der Mutter in irgendeiner Weise. Wir hatten bei uns zu Hause so einen Ämtli-Plan. Und jede Woche haben wir den neu eingeteilt. Aber ich muss sagen, das war sehr gerecht, wurde das verhandelt. Jedes Kind hat schon geschaut, dass es nicht zu viel machen musste. Also ein Ämtli-Plan. Und dann, wenn man eine Woche lang das erfüllt hat, konnte man ein Ämterli ankleben. So ein Ämterli oder ein Reli oder ich weiß auch nicht genau was. Christine wüsste das noch besser. Und wenn das etwa 3 Wochen gemacht wurde, dann bekam sie ein Geschenk. Und so haben sie uns geholfen. Es gibt Kinder, die helfen nichts im Haushalt. Helfen auch dem Vater nichts im Bauernbetrieb. Ich finde das schade. Es ist doch entscheidend wichtig, dass wir die Kinder herannehmen, dass sie lernen, mitzuhelfen im Haushalt. Ja, ich habe jetzt viel über Gehorsamserziehung gesprochen. Aber manchmal kommen wir ans Ende unserer Möglichkeiten. Und deshalb ist es gut, wenn wir Eltern auf die Knie gehen und sagen, Herr Jesus, gib uns Weisheit, dass wir die Kinder genügend lieben und sie genügend zum Gehorsam anleiten und ihnen gerecht werden in der Art, wie wir es machen. Das waren so einige Hilfen. Denkt daran, liebt eure Kinder, leitet sie an zum Gehorsam und sie werden euch enorm dankbar sein. Danke.